herzlich willkommen bei Ist das gesund? Der Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause und ich darf euch zu unserer aktuellen Episode begrüßen, in der wir der Frage nachgehen, sind Veganer die gesünderen Menschen? Und Achtung, jetzt kommt ein schwieriges Wort. Veganuary. Veganuary. Was das ist? Eine Wortkreation aus vegan und Januar. Und das Ganze auch noch auf Englisch. Der Veganuary lädt dazu ein, Veganismus für einen Monat lang auszuprobieren. Ob das eine gute Idee ist, welche Vorurteile über vegane Ernährung nicht stimmen, welche Risiken allerdings tatsächlich bestehen, Stichwort Pudding-Veganer, und warum Veganer wahrscheinlich die gesünderen Menschen sind, über all das spreche ich heute mit Dr. Markus Kolm, der sich selbst der Vegan Doc nennt und das Buch Der Vegan Doc für alle Fälle geschrieben hat. Ja, hallo Herr Dr. Kolm, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Ich würde gerne mal beginnen eben mit der Frage, warum Sie denn eigentlich der Vegan Doc sind. Also sind Sie selbst Veganer oder behandeln Sie vor allem Veganer oder verschreiben Sie vielleicht Veganismus sogar als Therapie? Warum sind Sie denn gerade der Vegan Doc?
Ja, danke einmal für die Einladung. Ich freue mich heute über die Möglichkeit des Gesprächs mit Ihnen. Zu Ihrer Frage, ich lebe selbst vegan. Ich lebe selbst seit einigen Jahren aus ethischen Gründen vegan. Die Bezeichnung Vegan-Doc hat sich eigentlich im Laufe der Zeit entwickelt. Für mich ist der Begriff einfach eine Beschreibung meiner Rolle, eben meiner Rolle als Arzt, der selbst vegan lebt. Und hier auch einerseits vegan lebende Personen informiert und aufklärt, wie eine bedarfsdeckende vegane Ernährung funktionieren kann. Und andererseits berate ich aber auch in der Praxis Personen, die nicht vegan leben, kläre aber auf, wie sich eine zumindest vollwertig pflanzenbetonte Ernährung positiv auf die Ernährung oder auf die Gesundheit auswirken kann.
Okay, das heißt, Sie sind selbst Veganer und haben auch viele Patienten, die vegan leben, oder haben Sie alles Mögliche an Patienten?
Ja, quer durch die Bank. Ich bin Kassenhausarzt in Wien im 14. Bezirk. Ich habe aber auch einige vegan lebende Personen, die ich betreue, die auch bewusst zu mir in die Ordination kommen, um sich beraten zu lassen. Also es ist einfach quer durch die Bank, Patientenklientel. Aber natürlich der Großteil lebt nicht vegan, ernährt sich mischköstlich.
Also es darf jeder zu Ihnen kommen? Ist keine Voraussetzung.
Es darf jeder zu mir kommen. Ich bin Kassenhausarzt. Ja.
Okay. Jetzt haben Sie gesagt, aus ethischen Gründen haben Sie sich persönlich dafür entschieden, vegan zu leben. Haben gesundheitliche Überlegungen da auch mitgespielt, jetzt aus Ihrem medizinischen Background heraus, oder war es eine rein ethische Entscheidung?
Ja, in meinem Fall nicht. Bei mir war es wirklich eine ethische Entscheidung. Für mich wollte ich einfach den Schritt setzen, potenziell vermeidbares und auch mutwillig herbeigeführtes Tierleid in der industriellen Tiermast zu reduzieren und das auch nicht zu unterstützen.
Verstehe. Sie haben eben aktuell ein Buch herausgebracht, darauf verlinken wir eben auch in unseren Shownotes. Da haben Sie ein Zitat drinnen von Markus Keller, der sagt, vegane Ernährung ist alles andere als nur der Verzicht auf tierische Produkte. Das hat mich jetzt einmal verwundert auf den ersten Blick. Ich habe gedacht, genau darum geht's beim veganen Leben, dass man eben auf tierische Produkte verzichtet. Oder was genau heißt dieses Zitat?
Ja, im ersten Moment bedeutet es das, aber eigentlich auch wiederum nicht. Denn im Idealfall ist eine vegane Ernährung weit mehr als eben der Verzicht auf tierische Produkte. Eine vegane Ernährung besteht ja eben, wie gesagt, im Idealfall aus einer Reihe an vollwertigen Lebensmitteln, die eben reich an Nährstoffen sind, reich an Proteinen, Ballaststoffen, Mineralstoffen und sekundäre Pflanzenstoffe, die ja insgesamt der Gesundheit zuträglich wirken.
Das heißt, für Sie gilt es auch, dass Veganismus nicht der Verzicht im Vordergrund steht, sondern einfach eine andere Art oder ein anderes Bild von Ernährung, das man zu sich nimmt.
Genau, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Begriff Verzicht. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Und es ist ja eigentlich auch mehr ein Austausch an Nahrungsmitteln hin. Anstatt beispielsweise Fleisch werden Hülsenfrüchte oder daraus gewonnene Produkte konsumiert, was in dem Sinn ja auch nicht ein Verzicht darstellt, sondern eben ein bewusster Austausch. Also ich finde der Begriff Austausch etwas treffender als Verzicht. Ja, okay. Aber Dr. Markus Keller hat recht natürlich, indem er schreibt, eine vegane Ernährung ist mehr als der bloße Verzicht auf tierischer Produkte. Dr. Tekal und ich haben in unserem gemeinsamen Buch einleitend erwähnt, dass eine vegane Ernährung mehr ist als beim Schinken-Käse-Toast, eben den Schinken und Käse wegzulassen, sondern eben ein bewusstes Integrieren vollwertiger Nahrungsmittel, vollwertiger pflanzlicher Nahrungsmittel darstellt.
Genau, da werden wir ja auch noch vertieft hineingehen, was denn eine vollwertige und ausgewogene vegane Ernährung ausmacht. Ich wollte Ihnen zuerst jetzt einmal was aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich habe vor einigen Jahren ein veganes Experiment auch gemacht im Rahmen der Fastenzeit und ich habe das eben auch über die kleine Zeitung begleitet und da habe ich dann ganz viele besorgte Nachfragen bekommen. Ja, jetzt ernährst du dich vegan, hast du denn da keine Angst, dass du Mangelerscheinungen bekommst? Also könnte es nicht sein, dass du zu wenig Eisen hast oder zu wenig Kalzium und ist das nicht auch gefährlich, quasi sich vegan zu ernähren? Und mich hat das sehr verwundert, weil davor hat mich das noch nie wer gefragt, obwohl es ja natürlich auch bei einer Mischkosternährung durchaus passieren kann, dass man wichtige Nährstoffe nicht zu sich nimmt. Also warum glauben Sie denn, ist die vegane Ernährung gerade mit so viel, ich sage jetzt einmal, Vorteilen, vielleicht auch Ängsten behaftet? Und dann die Anschlussfrage wäre dann schon, welche Nährstoffe gibt es denn, die tatsächlich kritisch sind bei der veganen Ernährung? Ja. Aber reden wir mal zuerst darüber, warum diese Ängste bestehen.
Ja, ich glaube, es fußt vor allem auf der Tatsache, dass viel Unwissenheit besteht. Mhm. Viele Personen sehen halt tierische Produkte als sozusagen die einzige Möglichkeit an beispielsweise Eisen in Form von Fleisch zuzuführen oder Kalzium in Form von oder über Milch zuzuführen. Dass sie aber auch Eisen in pflanzlichen Nahrungsmitteln enthalten ist, wissen viele nicht oder zumindest wissen viele Personen auch nicht, in welchen Nahrungsmitteln sie enthalten sind. Genauso eben beim Thema Milch. Wenn man jetzt eine Durchschnittsperson fragt, wie deckst du dann deinen Kalziumbedarf ab, dann wird meist Milch genannt, aber weitere Nahrungsmittel können gar nicht genannt werden, weil hier einfach viel Unwissenheit besteht. Und das ist ja auch mein Ziel, hier aufzuklären, dass eben bei Nahrungsmitteln wie eben Eisen, Kalzium auch über vollwertige pflanzliche Nahrungsmittel gedeckt werden können. Um das zu erreichen, bedarf es natürlich einer Auseinandersetzung mit dem Thema. Das ist auch der Grund, warum ich aufkläre, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ja, also zusammengefasst fußt es sicherlich einfach auf Uninformiertheit im ersten Schritt einmal.
Aber es ist ja jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, eben wenn dieses Unwissen besteht und dann Leute anfangen, sich vegan zu ernähren, dann könnte es natürlich passieren, dass man gewisse Dinge zu wenig zu sich nimmt. Welche Nährstoffe sind denn typischerweise so kritisch, wenn man sich vegan ernährt? Also worauf sollte man denn achten?
Ja, also das kritischste Vitamin im Bereich der veganen Ernährung ist sicherlich Vitamin B12. Das muss in jedem Fall substituiert werden. Weitere kritische Nährstoffe können Eisen und Kalzium sein. Jod allen voran, das sehe ich auch im klinischen Alltag, dass Jod tatsächlich zu gering oder häufig zu gering zugeführt werden. Jod wird im Bereich der Mischkost einerseits über jodierte Speisesalz zugeführt. Das nehmen auch vegan lebende Personen im Idealfall zu sich. Aber eine weitere Jodquelle stellen beispielsweise Milchprodukte dar, weil Jod in der Tiermast einfach zugefüttert wird. Werden jetzt Milchprodukte aus dem Speiseplan rausgestrichen, dann muss ich mir einfach überlegen, wie kann ich meinen Jodbedarf sonst decken? Und da kommen zum Beispiel Algenprodukte ins Spiel. Algenprodukte mit moderatem Jodgehalt wie Nori-Blätter, Nori-Flocken in Form von Sushi, Maki oder auch eben Flocken über Grillgemüse gestreut, können helfen, den Jodbedarf decken. Okay. Ein weiterer kritischer Nährstoff ist Selen. Selen wird häufig auch in der Tiermast zugefüttert, weil es die Fertilität der Tiere erhöht und auch die Immunabwehr. Im Bereich der veganen Ernährung können Paranüsse eine Möglichkeit darstellen, den Selenbedarf zu decken. Als weitere kritische Nährstoffe müssen Omega-3-Fettsäuren angesehen werden, die langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Prinzipiell ist die Vorstufe, die sogenannte ALA, auch in pflanzlichen Nahrungsmitteln enthalten, wie beispielsweise geschroteten Leinsamen, Walnüsse oder deren Öle. Der Körper kann unter gewissen Voraussetzungen in die längerkettigen Omega-3-Fettsäuren aus dieser Bausubstanz ALA eben bilden, also EPA und DHA kann aus ALA gebildet werden, aber da müssen gewisse Punkte beachtet werden. Befindet man sich eben in kritischen Phasen des Lebens oder reicht die körpereigene Synthese nicht aus, sollte EPA und DHA, also diese zwei langkettigen Omega-3-Fettsäuren, beispielsweise über Mikroalgenölkapseln substituiert werden.
Okay. Aber das ist interessant, was Sie jetzt über zum Beispiel Selen und Jod gesagt haben. Das heißt, das ist in tierischen Produkten auch nicht per se enthalten, sondern wird auch zugefüttert. Das heißt, da nehmen die Tiere quasi genau. Für uns die Nahrungsergänzung schon auf. Genau. Und wir essen es dann mit. Spannend.
Ja, wie bei allen Mineralstoffen, auch Mineralstoffe kann auch ein Tier in der Tiermast nicht bilden. Auch das Tier in der Tiermast muss Mineralstoffe über die Nahrung aufnehmen. Mhm. Aufgrund der Mastbedingungen und des Wunsches, dass das Tier ja meist sehr rasch sehr viel Gewicht zunehmen soll, wird es ja auch in Form von Futter zugeführt. Jod und Selen sind Beispiele, aber auch weitere Nährstoffe werden in der Tiermast zugeführt, beispielsweise Cholin etc. Und eigentlich nehmen wir Menschen dann ja nur diese Mineralstoffe oder auch Nährstoffe über den Umweg des tierischen Produktes zu uns. Das Tier bekommt es zugefüttert in der Tiermast. Und
sehr spannend.
Deswegen, also es ist ja auch der Konsum anderer Quellen für vegan lebende Personen möglich oder die bewusste Substitution.
Und Vitamin B12, haben Sie gesagt, das muss auf jeden Fall sein. Muss man das dann täglich nehmen oder wie geht man damit um?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Es hängt von der Dosierung einfach ab des Präparates. Es kann ein niedrig dosiertes Präparat unter täglichen Einnahme sein. Es können höher dosierte Vitamin B12-Präparate sein, die man dann nur jeden zweiten, dritten Tag nimmt oder auch einmal in der Woche. Es gibt auch andere Möglichkeiten als Tabletten oder Sprays. Es gibt beispielsweise auch mittlerweile Vitamin B12-Zahnpasta. Mhm. Vitamin B12 wird sehr gut über die Mundschleimhaut resorbiert. Es gibt ein paar Personen, die sagen, ich vergesse immer wieder und möchte auch die B12-Zahnpasta nicht verwenden. Die habe ich in der Ordination, die sagen, sie wollen alle 3 Monate ihre Vitamin B12-Spritze. Auch das ist möglich, würde ich nicht empfehlen. Ja, ich würde eher dazu raten, es über gut dosierte orale Präparate einfach zu substituieren.
Verstehe. Jetzt haben Sie vorher schon das lustige Beispiel gebracht, dass vegan leben nicht nur heißt, dass man beim Schinken Käsetoast den Schinken und den Käse weglässt. Natürlich passiert das aber manchmal, also dass man aus ethischen Gründen zum Beispiel auf tierische Produkte verzichten möchte, sich aber vielleicht nicht so sehr damit beschäftigt, was eine ausgewogene vegane Ernährung ausmacht. Und da gibt es dann diesen Begriff der Pudding-Veganer, die sich dann vor allem von Nudeln, Toastbrot oder veganen Gummibärchen ernähren. Also was kann denn falsch laufen bei der veganen Ernährung und welche Warnsignale kann der Körper denn auch dann aussenden? Also worauf muss man da auf jeden Fall achten, wenn man umsteigt?
Ja, so wie bei jeder Ernährungsform kann es natürlich auch bei der veganen Ernährung zu Nährstoffdefiziten kommen, so wie Sie sagen, klassisch bei Pudding-Veganer. Der Ausdruck Pudding-Veganer beschreibt ja eigentlich die Ernährungsform, so wie ein Pudding aufgebaut ist, viel Kalorien, aber ohne Nährstoffe. Das ist natürlich möglich, wenn beispielsweise vor allem Weißmehlprodukte konsumiert werden, die wichtige Nahrungsmittelgruppe eben der Hülsenfrüchte ausgelassen wird, auch selten Nüsse konsumiert werden, Obst und Gemüse auch nur selten, dann kann es natürlich zu einem Problem kommen. Also ich kläre immer auf, dass im Prinzip 3 bzw. 4 wichtige Punkte beachtet werden sollte. Das erste ist einmal, dass vollwertige Nahrungsmittel konsumiert werden. Was bedeutet vollwertig? Vollwertig bedeutet eben, dass nicht Weißmehlprodukte, sondern Vollkornprodukte wie Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Vollkornreis, Quinoa, Haferflocken regelmäßig in den Speiseplan integriert werden und im Idealfall gering verarbeitete Hülsenfrüchte und Hülsenfrüchte in intakter Form oder beispielsweise Tofu, Tempeh oder ähnliches. Ja. Der zweite wichtige Punkt ist, dass die Ernährung abwechslungsreich ist, greift eben in den ersten Punkt schon ein bisschen rein, dass eben neben Vollkornprodukten und Hülsenfrüchte regelmäßig Obst und Gemüse konsumiert werden, möglichst abwechslungsreich eben auch beim Gemüse Süßkartoffeln als Beta-Carotin-Quelle, Brokkoli, Rucola, Vogelsalat als Kalziumquelle beispielsweise und auch regelmäßig Nüsse, eine Nussmischung in den Speiseplan integriert wird und darüber hinaus ein Auszug an ernährungsphysiologisch wertvollen Ölen wie beispielsweise Rapsöl, Leinöl, Walnussöl, gegebenenfalls im angereichert mit langkettigen Omega-3-Fettsäuren, beispielsweise im DHA. Und der dritte wichtige Punkt, den ich in der Praxis regelmäßig beobachte, ist, dass auch tatsächlich Kalorien in der empfohlenen Menge zugeführt werden. Das, was ich beobachte, ist eben, dass häufig eine zu geringe Kalorienmenge zugeführt wird. Okay. Und im Bereich der veganen Ernährung bedeutet eine zu geringe Kalorienzufuhr dann auch meist eine zu geringe Zufuhr an gewissen Nährstoffen, beispielsweise in Proteine, Eisen, aber auch Kalzium. Und jetzt, und der vierte Punkt, weil ich gemeint habe vorhin, es sind 3 bzw. 4 Punkte. Der vierte Punkt ist, jede vegan lebende Person muss unbedingt Vitamin B12 substituieren. Weitere Nahrungsergänzungspräparate sind optional, hängt je nach Vorgeschichte ab, nach Kostzusammenstellung, Vorerkrankung, Medikamenteneinnahme, Lebenssituation und Ähnlichem. Ja.
Verstehe. Aber das heißt, man sollte sich da schon gut überlegen, wie schaut mein Speiseplan aus und was gehört da alles dazu und nicht nur Sachen weglassen. Aber das haben wir jetzt eh schon mehrfach besprochen.
Genau.
Jetzt haben wir viel geredet darüber, was falsch laufen kann. Jetzt wollen wir natürlich auch auf die positiven Seiten schauen, weil wir wissen ja prinzipiell, dass eine pflanzenbasierte Ernährung ja eigentlich was sehr, sehr Gesundes ist. Und jetzt frage ich Sie mal ganz provokant, sind denn Veganer auch gesünder? Also sind Veganer die gesünderen Menschen?
Das würde ich mal mit einem vorsichtigen Ja beantworten. Da gibt es ja auch einige epidemiologische Arbeiten, die das aufzeigen, dass vegan lebende Personen seltener an ernährungsassoziierten Erkrankungen wie eben Übergewicht, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und Diabetes mellitus Typ 2 erkranken. Warum ist das so? Weil vegan lebende Personen meist mehr ernährungsphysiologisch wertvolle Nahrungsmittelgruppen konsumieren als der durchschnittliche Mischköstler. Was bedeutet das? Vegan lebende Personen nehmen meist eine höhere Menge an Hülsenfrüchten zu sich, genauso auch wie Nüsse und Obst und Gemüse. Gibt es ja auch einige Arbeiten, die das aufzeigen. Eine Arbeit 2018 hat das untersucht. Da wurde mit verschiedenen Ernährungsindizes die Kostzusammenstellung bewertet. Ernährungsphysiologisch wertvolle Nahrungsmittelgruppen haben höhere Punkte bekommen als Lebensmittelgruppen, die einen geringeren ernährungsphysiologischen Wert haben. Und da zeigt es sich bei Veganern im Vergleich zu Vegetariern, zu Pesco-Vegetariern und zu Mischköstlern, dass diese im insgesamt einen höheren Punktewert des Speiseplanes erreichten, weil eben insgesamt mehr ernährungsphysiologisch wertvolle Nahrungsmittel konsumiert werden.
Mhm. Das heißt, die ganz typischen Zivilisationskrankheiten, wie man sie so schön nennt, die sieht man bei Veganern einfach seltener, weil auch seltener. Übergewicht, seltener zu hohe Blutfette und so weiter.
Vor allem im Übergewicht wieder fälschlicherweise als kosmetisches Problem angesehen. In Wirklichkeit ist vor allem die abdominelle Adipose, das ist ja eine Stoffwechselerkrankung aus dem Fettgewebe, aus dem abdominellen Fettgewebe, dem Bauchfett, werden ja Stoffwechselprodukte freigesetzt, die dann wiederum eben andere Funktionen beeinträchtigen können, wie beispielsweise eben den Insulinrezeptor, der durch gewisse Faktoren aus dem Fettgewebe, CRP, Tumorne große Faktor Alpha, Interleukin 6, wird der Insulinrezeptor beispielsweise negativ beeinträchtigt und dadurch kann sich eine diabetogene Blutzuckersituation manifestieren. Mhm. Ist natürlich alles sehr komplex, ist jetzt nur einfach runtergebrochen, aber ja.
Aber Sie haben gesagt, ein vorsichtiges Ja auf die Frage, ob Veganer gesünder sind. Also das ist jetzt, wie Sie es beschrieben haben, auch schon in Studien belegt.
Da gibt es epidemiologische Studien, die das aufzeigen, wo eben die Kostform gegenüber Krankheiten gegenübergestellt wurden. Und da zeigte sich schon bei vegan lebenden Personen ein selteneres Auftreten.
Ja.
Das habe ich auch neben dem Vegan-Doc habe ich ja auch im Springer Verlag ein Fachbuch geschrieben. Mhm. Da gehe ich genau auf diese Thematiken ein und zitiere auch diese Arbeiten, die das eben genau aufzeigen.
Super. Wenn jetzt unsere Hörer sich denken, cool, ich will auch gesünder leben und jetzt will ich auch vegan werden, was empfehlen Sie denn da, wenn man umsteigen möchte auf die vegane Ernährung? Soll ich mir da einen Ernährungsplan schreiben lassen? Soll ich als allererstes zu meiner Ärztin, zu meinem Arzt gehen und mich mal durchchecken lassen? Oder soll ich einfach mal anfangen? Was ist so der beste erste Schritt?
Ja, also prinzipiell einfach mal anfangen, davon rate ich einmal ab. Prinzipiell, dass der wichtigste Schritt ist, wie wir schon besprochen haben, sich einfach mal informieren. Informieren, sei es jetzt über eine mit veganer Ernährung vertraute Diätologin oder Ernährungswissenschaftlerin oder eben auch über
Bücher.
Fachliteratur. Bücher, genau.
Zum Beispiel
das ist ja auch der Grund, warum wir unser Buch geschrieben haben, soll ja einfach einen praktischen Handlungsleitfaden im Alltag bieten. Prinzipiell würde ich mich zuerst einmal gründlich informieren. Und dann Schritt für Schritt kann man ja mal die Ernährung abändern. Ernährung ist eine erlernte Verhaltensweise. Ja. Jede erlernte Verhaltensweise bedarf auch einer gewissen Zeit, um sich eine neue Routine anzueignen. Und das zeigt sich auch in den Einkäufen. Am Anfang gestalten sich Einkäufe vielleicht ein bisschen schwieriger. Es bedarf noch viel mehr Überlegung als dann im weiteren Schritt, wenn dann neue Handlungsroutinen eben gesetzt wurden und auch integriert wurden. Ja. Aber zuerst einmal Schritt für Schritt. Eine einfache Möglichkeit ist beispielsweise, wenn ich sage, okay, ich trinke gerne Milchprodukte und Kaffee, könnte ich einfach die Kuhmilch durch beispielsweise Soja oder einen Erbsenproteintrink austauschen. Mhm. Im nächsten Schritt kann man mal versuchen, Fleische zu reduzieren und stattdessen Hülsenfrüchte oder deren Produkte konsumieren. Mhm. Auch da an der Stelle möchte ich gleich eine Lanze für Fleischalternativen brechen. Mhm. Fleischalternativen sind entgegen der weit verbreiteten Meinung nicht zwingend ungesund. Es gibt mittlerweile sehr qualitativ hochwertige Fleischalternativprodukte, vor allem wenn sie beispielsweise auf Süßlupinenmehl aufbauen. Mhm. Ja, auch Fleischalternativprodukte können bei Beachtung der Zutatenliste, wenn es eine ernährungsphysiologisch wertvolle Zutatenliste ist, gewisse Nährstoffe liefern. Ja, also hier einfach Schritt für Schritt einmal versuchen, die Ernährung abzuändern, sodass dann es nicht zu einem Nährstoffdefizit kommt, weil eben die Ernährungsabänderung zu schnell erfolgte.
Okay. Vielleicht auch aus Ihrer persönlichen Erfahrung, ist es da gescheit zu sagen, also wie Sie es jetzt eben kurz beschrieben haben, ich ersetze einzelne Bestandteile meiner gewöhnlichen Ernährung, oder sollte ich lieber versuchen, einfach neue Gerichte auszuprobieren und zu sagen, ich koche jetzt einfach mal, also ich versuche nicht Gewohntes nachzubauen, sondern ich versuche ganz neue Sachen zu kreieren. Was ist da vielleicht erwartet?
Ja, ich würde sagen, beides trifft zu, weil Gewohntes zu ersetzen kann ja am Anfang einfach mal ein hilfreicher Schritt sein, um mich zu orientieren. Mhm. Dann gibt es natürlich Nahrungsmittel auch auszuwählen, die ich bisher wenig oder denen ich wenig Beachtung geschenkt habe. In Österreich sind das einfach die Hülsenfrüchte. Mhm. Hülsenfrüchte sind sehr nahrhaft, werden zu selten konsumiert. Viele Personen sind mit dem ja wenig vertraut, außer die typischen Specklinsen mit Semmelknödel. Die jetzt insgesamt, ja, kann man darüber diskutieren. Die Linsen an sich sind ernährungsphysiologisch wertvoll, der Rest ein bisschen weniger. Aber ja, ich würde sagen, es ist eine Kombination aus beiden. Es gilt natürlich auch Nahrungsmittel und Nahrungsmittelgruppen neu für sich zu entdecken, denen ich sehr weniger Beachtung geschenkt habe.
Und neue Rezepte dann vielleicht eben auch auszuprobieren.
Genau, neue Rezepte ausprobieren, beispielsweise mal eine Kichererbsenpfanne mit Gemüse oder so, was halt einfach Personen bisher zu selten einfach mal ausprobiert haben.
Ja, okay. Jetzt reden wir zwar ja auch gerade jetzt miteinander, weil im Jänner ja auch immer der Veganuary stattfindet. Das heißt, das ist so der Jänner quasi als Testmonat für die vegane Ernährung. Finden Sie das denn ein gutes Konzept, zu sagen, ich mache jetzt gleich einmal einen Monat vegan? Oder kann das vielleicht auch ein bisschen abschreckend sein, wenn man da unvorbereitet hineingeht in so ein Projekt?
Ja. Also prinzipiell der Veganuary ist eine gute Idee, um mal auf das Thema aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren. Es ist ja keine Verpflichtung, sich einen Monat streng vegan zu ernähren. Der Veganuary wird als Hilfestellung angeboten, vegane Rezepte einfach zu entdecken. Viele Organisationen in Österreich, vor allem voran die Vegane Gesellschaft Österreich, bieten ja auf ihren Homepages einige Rezeptideen für das Monat an, auch Begleit-E-Mails, wo man im regelmäßigen Abstand E-Mails erhält und wo dann auch Rezepte und Handlungsempfehlungen aufgezeigt werden. Es ist insgesamt einfach eine gute Möglichkeit, wie kann ich meine Ernährung hin zu einer vollwertigen, gesunden, pflanzenbasierten Ernährung abändern, und dafür denke ich, ist der Veganuary gut geeignet. Wie gesagt, man sollte sich selbst auch nicht damit den großen Druck machen. Ja. Ich muss jetzt einen Monat vegan leben, das muss überhaupt niemand. Es ist einfach eine Möglichkeit der Umstellung mit angebotener Hilfe.
Ja. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt nicht komplett vegan werden, aber ich würde natürlich gerne mehr pflanzenbasierte Ernährung in meinen Alltag einbauen, haben Sie da vielleicht auch ein paar Tipps, dass man sagt, man macht vielleicht 2 vegane Tage in der Woche oder eben, wie Sie schon gesagt haben, zumindest die Milchprodukte austauschen, oder was ist denn da sinnvoll?
Ja. Ja, oder eine bewusste Reduktion des Fleischkonsums. Mhm. Es wird ja einfach in Österreich, Deutschland werden einfach zu hohe Mengen an Fleisch konsumiert. Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei je nach Schätzung 65 Kilo pro Kopf pro Jahr. Die Eat Lancet-Kommission schlägt eigentlich vor, dass maximal 15 Kilogramm konsumiert werden. Also wir sollten deutlich reduzieren. Ja. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie eben schon erwähnt, dass man einfach einzelne Fleischmahlzeiten durch andere Nahrungsmittel ersetzt. Eben, das wären wir wieder bei dem Thema Hülsenfrüchte. Ich nenne die Hülsenfrüchte einfach sehr gern, weil sie einfach sehr nahrhaft sind und bisher zu selten eine Beachtung gefunden haben. Ja, also das sei, ob es jetzt Tempeh, Tofu oder eben eine Fleischalternative auf Süßlupinenbasis ist, alles ist möglich, vor allem in Kombination dann mit eben weiteren Lebensmitteldrucken, die ich ja mit denen gemeinsam konsumiere, wie eben beispielsweise Quinoa oder Hirse, die ja auch sehr nährstoffreich sind und so dann auch gute Möglichkeiten hat, meinen Nährstoffbedarf abzudecken.
Also mal den Horizont auch ein bisschen erweitern beim Einkaufen.
Genau. Und vielleicht auch im Supermarkt mal in Gänge gehen, den ich vorher weniger Beachtung geschenkt habe und einfach mal mit offenem Auge durch die Supermarktgänge gehe und mich einfach auch inspirieren lasse. In Zeiten von Internet ist es ja so leicht wie noch nie, einfach mal beispielsweise Blogartikel von veganen Köchen oder so mal durchforsten und schauen, ist da was für mich dabei?
Stimmt. Jetzt muss ich aber doch nochmal auf den Punkt der Fleischersatzprodukte oder überhaupt Alternativprodukte zurückkommen. Sie haben schon gesagt, Sie brechen für diese Produkte eine Lanze. Ich möchte jetzt nur auch noch kurz erzählen aus meiner veganen Zeit, wo ich aber gleich vorausschicke, dass es schon ein paar Jahre her ist. Aber da habe ich mir als Brotschmiere ein veganes Zwiebelschmalz gekauft. Und ich weiß noch genau, das war ganz ein kleines Glas. Und das ganze Glas war vollgeschrieben mit den Inhaltsstoffen, die da drinnen waren. Ja. Und da war ganz viel an Geschmacksverstärkern und Zusatzstoffen und so drinnen. Und da habe ich mich dann schon gefragt, ich meine, es hat super geschmeckt, aber es war halt so, was esse ich da eigentlich? Inzwischen, ich habe jetzt gestern nochmal gegoogelt, es gibt jetzt auch schon Zwiebelschmalze, die nicht so eine lange Zutatenliste haben und mehr biologisch daherkommen. Aber prinzipiell, also wenn man jetzt da Produkte hat, die eben diese lange Zutatenliste haben, wie gesund ist denn sowas noch? Und braucht man das unbedingt, dass man Fake-Fleisch oder Fake-Käse isst? Ja. Also gehört das dazu?
Ja, also prinzipiell, niemand muss die Produkte konsumieren. Es ist eine freiwillige Entscheidung, beispielsweise um das Geschmackserlebnis noch zu erleben. Die meisten vegan lebenden Personen lehnen ja an sich nicht den Geschmack von Fleisch oder Käse ab, sondern eben das potenziell vermeidbare und mutwillig herbeigeführte Tierleid in der industriellen Tierhaltung. Man muss es nicht konsumieren. Wenn man Fleischalternativprodukte konsumiert, ist das ja eine bewusste Entscheidung. Und da muss man auch wirklich unterscheiden in der Zutatenliste. Es gibt Fleischalternativprodukte, die haben einfach gar keinen ernährungsphysiologischen Wert, weil die Hauptzutaten neben Wasser vor allem Stärke und Kokos- oder Palmkernfett sind. Genau. Es gibt aber auch eben Alternativprodukte, die sehr wohl ernährungsphysiologisch wertvoll sind. Das sind beispielsweise Produkte, wo neben Wasser einfach eine Proteinquelle, beispielsweise Süßlupinenmehl, verwendet wird in Kombination mit Pflanzenfasern, Gewürzen und einer Ölquelle, die reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist, wie beispielsweise Raps- oder Leinöl. Ja, weil Sie den Punkt kurz angesprochen haben mit dem Zwiebelschmalz. Ich bin gestern zufällig bei der Besorgung von Weihnachtsgeschenken auch durch Biomärkte gegangen und habe mir da ein Zwiebelschmelz angeschaut. Und ich war erstaunt von der guten Qualität des Produktes. Da war nämlich die Hauptzutat ein Bohnenprotein und mit Gewürzen und etwas, eben als Fettquelle, etwas Sonnenblumenöl. Und Sonnenblumenöl an sich im Hinblick auf den Cholesterinspiegel kann man als wertvoll bezeichnen, weil es eine hohe Menge an mehrfach ungesättigten Fettsäuren hat, die wiederum den Cholesterinspiegel, LDL-Spiegel positiv beeinflussen können. Also man muss bei der Zutatenliste einfach wirklich genau schauen, damit man das auch interpretieren kann, bedarf es natürlich einer Auseinandersetzung mit dem Thema. Auf meinen Social-Media-Posts habe ich auch dazu ein paar Beiträge erstellt, die helfen sollen oder Hilfestellung bieten. Wie interpretiere ich denn die Zutatenliste? Also die müssten wirklich differenziert betrachtet werden. Und zu dem Thema der Zusatzstoffe. Zusatzstoffe haben in vielen Fällen einfach fälschlicherweise auch aufgrund von Informiertheit einen schlechten Ruf. Was sind Zusatzstoffe? Zusatzstoffe können beispielsweise auch Ascorbinsäure sein und das ist Vitamin C und Haltbarkeit zu verlängern. Oder Farbstoffe wie Beta-Carotin. Beta-Carotin ist ein sekundärer Pflanzenstoff. Ja, also auch da muss man einmal schauen, nicht von jeder E-Nummer einfach abschrecken lassen.
Ja, verstehe.
Weil viele von diesen Zusatzstoffen sind einfach natürliche Stoffe, die auch in Pflanzen vorkommen. Und selbst wenn aber jetzt ein Zusatzstoff synthetisch hergestellt wird, synthetisch bedeutet nicht zwingend schlecht. Es kommt darauf an, was ist das? Ja, und auch da differenzieren, welcher Zusatzstoff es ist. Oder beispielsweise Johannesbrotkernmehl als Ballaststoff hat jetzt auch keine ungesunden Faktoren.
Prinzipiell, man sagt es ja auch überhaupt über Lebensmittel, je länger die Zutatenliste, umso kritischer sollte man sie sehen. Wäre das schon auch noch eine Faustregel, die Sie auch bei der veganen Ernährung dazu, also mitgeben könnten, oder gilt es da nicht So.
Nein, sehe ich nicht so. Die längere Zutatenliste sagt tatsächlich nichts über den ernährungsphysiologischen Wert aus. Okay. Es hängt vielmehr darauf an, was ist tatsächlich drinnen. Mhm. Es stimmt, eine lange Zutatenliste kann in vielen Fällen einen höheren Gehalt beispielsweise an Salz, an Natrium aufweisen.
Zucker, und ist dann meistens hochverarbeitet, ne? Das sind ja oft diese hochverarbeiteten Lebensmittel.
Ja, wobei auch hochverarbeitet nicht zwingend schlecht bedeutet. Auch bei hochverarbeitet hängt davon ab, was ist tatsächlich drinnen. Also es sollte vielmehr der Fokus auf die Zutatenliste gerichtet werden, was ist drinnen, nicht durch eben Bezeichnungen wie hochverarbeitet oder Zusatzstoff in die Irre führen lassen. Also da müsste man schon sehr tief jetzt in die Thematik eintauchen, um das genauer zu erklären. Aber prinzipiell eine lange Zutatenliste bedeutet nicht zwingend, dass es ungesünder ist. Es können beispielsweise eben in dem Produkt, was ich gestern gesehen habe, dieses Zwiebelschmelz, es war eine längere Zutatenliste, aber die Zutaten bestanden überwiegend aus Kräutern.
Okay.
Und das heißt, auch Kräuter sind jetzt nicht zwingend ungesund, sondern im Gegenteil. Ja.
Also schon drauf schauen, was draufsteht,
genau,
nicht nur wie viel draufsteht.
Was ist drinnen? Ja. Und hochverarbeitet beschreibt nur den Prozess, beispielsweise eben der Proteinisolatherstellung, was jetzt auch nicht eben ernährungsphysiologisch wenig wertvoll ist. Im Gegenteil, es hängt davon ab, was ist zusätzlich drin. Ist zusätzlich beispielsweise ein hoher Anteil an gesättigten Fettsäuren, Natrium und Zucker drinnen, dann ist es natürlich, wenn ich es regelmäßig konsumiere, ungesund.
Verstehe.
Aber sind weitere Inhaltsstoffe drinnen, die sehr wohl ihren Wert haben, dann können die Produkte auch oder dürfen auch zumindest in moderaten Mengen konsumiert werden.
Super. Und auch da zählt offensichtlich wieder die intensive Beschäftigung damit oder zumindest eine gewisse Beschäftigung damit, was ich eben esse und was drinnen steckt. Dennoch ist ja der beste Weg, um sich gesund zu ernähren, egal ob man jetzt Veganer ist oder nicht, eigentlich immer der Tipp, selbst zu kochen. Gibt es denn unter den pflanzlichen Nahrungsmitteln Wunderwutzis, die auf gar keinen Fall auf einem veganen Speiseplan fehlen dürfen? Und ich glaube, ich kenne Ihre Antwort eh schon, aber ich frage Sie trotzdem.
Ja, also prinzipiell, es gibt schon ein paar Nahrungsmittel, die Sinn machen, die regelmäßig zu konsumieren, die im Vorratschrank, im Eiskasten lagern zu haben, wie beispielsweise im Haferflocken. Haferflocken haben eine hohe Nährstoffdichte, auch Quinoa oder eben die lokal anbaubare Hirse sind sehr nährstoffreich, eben dann wieder Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen, genau. Auch Nüsse sind wie Walnüsse, Haselnüsse sind ernährungsphysiologisch wertvoll. Süßkartoffeln genauso. Süßkartoffeln wachsen mittlerweile auch in Mitteleuropa. Ja. Kürbis als Beta-Carotin-Quelle, Brokkoli, Grünkohl, ja, und beim Obst quer durch die Bank. Mhm. Also das sind schon Nahrungsmittel, die man regelmäßig konsumieren sollte. Tofu und Tempeh-Tofu, wenn dieser mit Calciumsulfat als Gerinnungsmittel produziert wurde, stellt er ja eine gute Quelle für Calcium eben dar. Auch Pflanzendrinks, Erbsendrinks, die mit Kalzium, Vitamin B12, Vitamin D und Vitamin B2 angereichert sind, haben sehr wohl ihren Stellenwert. Auch Pflanzenjoghurts, wenn wir sie so nennen wollen, die aus einer Proteinquelle hergestellt werden, beispielsweise Soja. Auch Soja wächst in Mitteleuropa, ist nicht das Soja aus dem Regenwald, das wird ja meist für die Tiermast verwendet. Das Soja, was für den menschlichen Verzehr geeignet ist, das unterliegt strengeren Richtlinien, darf eben nicht modifiziert sein. Mhm. Ja, lokal produzierte Soja, beispielsweise in Form von Soja-Joghurts, haben sehr wohl einen Stellenwert und können dazu dienen, eben beispielsweise Kalzium zu liefern.
Okay, super. Weil wir in der Zeit jetzt schon relativ weit fortgeschritten sind, komme ich schon zu meiner Abschlussfrage. Wir kennen das ja, Sie haben es vorher auch angesprochen, im Supermarkt haben wir unsere typischen Wege und unsere typischen Lebensmittel auf der Einkaufsliste, die wir fast immer kaufen. Verraten Sie uns, was das bei Ihnen ist? Was darf auf Ihrer Einkaufsliste nie fehlen?
Eigentlich das, was ich vorhin schon gesagt habe, ich schaue, dass ich einfach regelmäßig Vollkornbrot zu Hause habe, meine Hülsenfrüchte, ja, häufig bin ich einfach im stressigen Alltag zu faul, mir die selbst aufzuweichen und zu kochen, ich kaufe mir die gerne auch mal im Glas oder in der Dose, ja, und in der Gemüseabteilung stöbe ich gerne durch, ich habe immer Tofu eigentlich im Kühlschrank, ja, die Nahrungsmittel, die ich vorhin eigentlich schon aufgezählt habe, auf die achte ich natürlich genauso.
Super. Herr Dr. Markus Kolm, ich sage vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast waren. Eben aktuelles Buch als Wegbegleiter in der veganen Ernährung verlinken wir gerne. Und ja, unseren Hörern sage ich vielen Dank fürs Dabeisein und bleibt gesund. Damit ihr keine Folge von Ist das gesund mehr verpasst, folgt uns auf eurer liebsten Podcast-Plattform und lasst uns gerne auch eine Bewertung und ein paar Sterne da. Die nächste Folge von uns gibt's dann in 2 Wochen.